DVBS Podcast. Berichte und Interviews. Heute mit
Uwe Bosen
und Matthias Klaus. Wir haben uns heute hier eines Themas angenommen, das nicht nur historische Bedeutung hat, wenn es auch einen Grund gibt, das historisch mal hochzuziehen heute. Und zwar geht es um das Blindengeld. Vor 25 Jahren, am 9. Juni, gab es in Bremen eine große, wirklich sehr große Demonstration zum Erhalt des Blindengeldes in Bremen. Uwe, du warst damals dabei, du hast also noch Erinnerungen. Wie war das damals für dich?
Ja, das war eine heftige Auseinandersetzung. Es gibt, wenn man das zurückblickend verfolgt, eigentlich schon Bestrebungen am Blindengeld zu kratzen seit Mitte der 1990er Jahre. Aber das erste Mal, wo es wirklich konkret wurde, war dann wirklich 2001 im kleinsten Bundesland hier in Bremen, wo ich ja seit Jahrzehnten wohne.
Uwe hat für uns damals aus seinem Audioarchiv etwas mitgebracht und einen der Sprecher werden unsere Hörerinnen und Hörer gleich erkennen.
Karl-Heinz Weiser, der erste Vorsitzende oder Präsident des Blinden- und Sehbehindertenvereins Bremen, steht jetzt neben mir. Der Goetheplatz füllt sich langsam. Es sind mittlerweile weit über 3000 Demonstranten. Sie sind Initiator dieser Demonstration. Haben Sie mit dem Erfolg gerechnet, Herr Weiser?
Nein, das muss ich ganz ehrlich gestehen. Eine solche Solidarität, ich hatte gehofft, aber mit der das Ausmaß, das war schlicht und einfach überwältigend.
Sie haben das Ganze organisiert und auch die Anmeldung bekommen. Von wo aus kommen die Sehgeschädigten angereist?
Also ich sag mal, im Grunde genommen aus allen Teilen der Republik. Südlichste ist eine Gruppe aus Rosenheim. Wir haben auch eine Gruppe aus Ghana bei uns. Und dann eben von Hamburg, Schleswig-Holstein bis Thüringen ist alles vertreten.
Liebe Leute, offenbar, nicht nur beim Senat sind Sicherungen durchgebrannt, sondern leider auch in unserer Anlage. Aber wenn Sie und ihr auch vielleicht nicht gut gucken könnt, gut hören könnt ihr doch, oder? Ich begrüße alle, die den Weg nach Bremen gefunden haben. Ihr seid klasse! Wir sind ja immer vorsichtig, aber wir glauben eigentlich, dass wir etwa 4000 Leute sind. Und die will ich jetzt alle nochmal hören.
Liebe Schicksalsgefährtinnen, liebe Schicksalsgefährten, Freunde der Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich hier zur Abschlusskundgebung, die uns ja im Grunde genommen vom Senat aufgezwungen ist. Solange wir verhandeln können, tun wir es. Aber wenn es nicht geht, dass man mit uns noch weiter reden will, dann brauchen wir die Demonstration und eure Solidarität, die ihr heute bewiesen habt. Es ist gleichgültig, ob aus Bayern oder Württemberg oder wo auch immer. Die Blinden Deutschlands stehen zu uns und das ist hervorragend.
Wie war die Ausgangslage damals? Warum war das hier überhaupt nötig?
Ja, es war eine besondere Situation, die war auch besonders schwierig. In Bremen gab es nämlich damals eine große Koalition und wenn man kleine Koalitionen hat, kann man ja versuchen, und eine stattliche Opposition, dann kann man versuchen, die so ein bisschen auseinander zu dividieren. Das war hier besonders schwierig und die andere Besonderheit war, dass man das Blindengeld gar nicht insgesamt abschaffen wollte, sondern es nur eine Teilabschaffung erstmal geben sollte.
Teilabschaffung heißt was?
Blinde Menschen, die neu erblindet waren, also neu einen Anspruch auf Blindengeld geltend machen konnten, die sollten es nicht mehr bekommen. Für diejenigen, die es schon hatten, sollte es eine Bestandsgarantie geben.
Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
Ja, genau. Also man hatte so den Eindruck, dass man uns da auseinanderdividieren wollte, was wir aber nicht wollten. Und es war eben das erste Mal, dass wirklich ganz konkret was abgeschafft werden sollte. Und wir standen in Bremen da, glaube ich, auch ganz erheblich unter Druck, weil uns klar war, wenn das hier in Bremen kippt, werden andere Länder folgen.
Wie ist es denn so weit eskaliert? Was habt ihr denn im Vorfeld schon unternommen, unternehmen können, unternehmen müssen, damit dann endlich eine Demo notwendig war?
Ja, wir haben natürlich, als die ersten Bestrebungen an uns herangetragen wurden, das war Anfang 2001, also schon im Januar, da haben wir natürlich versucht, mit den zuständigen Menschen im Senat zu sprechen, insbesondere auch mit der Senatorin für Soziales, die da zuständig war, aber auch mit Abgeordneten der bremischen Bürgerschaft. Wir haben denen auch erstmal einen Brief in Blindenschrift geschrieben und erst 3 Tage später ein Alphabet dazu geschickt, damit sie irgendwie aufmerksam werden sollten. Und wie gesagt, es gab immer weitere Gespräche. Es gab auch die Versuche, weitere potenzielle Unterstützer zu gewinnen. Aber wir hatten dann den Eindruck, wir brauchen wirklich einen größeren Druck. Und dann kam die Idee auf, wir versuchen eine Demonstration bundesweit hier in Bremen zu organisieren.
Das war ja die erste Demo, soweit ich weiß. Es gab später noch andere. Wart ihr die Ersten, die das gemacht hatten damals, dass blinde Menschen wirklich auf die Straße gehen für ihre Rechte?
Ich denke ja. Also jedenfalls, es hat unter Umständen, das weiß ich nicht ganz genau, in der Weimarer Republik war ja schon immer die Bestrebung, eine sogenannte Blindenrente, also im Grunde das, was wir heute Blindengeld nennen, einzuführen. Da mag es auch schon, wenn ich mich recht entsinne, also nicht persönlich wohlgemerkt, aber schon Demonstrationen gegeben haben. Aber in der Bundesrepublik war dies oder im dann ja inzwischen auch geeinten Deutschland die erste große Demonstration.
Wie war denn die Solidarität der anderen Behindertenverbände? Es ist ja damals oft gesagt worden, ja, die Blinden mit ihrem automatischen Geld, da sind wir anderen Behinderten neidisch, wir müssen jeden Quatsch einzeln beantragen. Habt ihr Solidarität erfahren von anderen Verbänden?
Grundsätzlich ja, hier in Bremen war das möglich, weil Bremen hat, und das war auch ein Vorteil dieser ganzen Demo-Geschichte, wir hatten zwar diese große Koalition, aber wir haben natürlich auch sehr kurze Wege zur Mobilisierung, jedenfalls aus Bremen selbst. Und da gab es auch schon Solidarität mit der Landesarbeitsgemeinschaft Hilfe für Behinderte, wie sie damals noch hieß, und auch anderen Verbänden. Aber das Hauptgewicht, die Hauptlast lag natürlich bei uns.
Diese Demo hat gezeigt, dass man laut sein kann, dass man etwas bewirken kann. Wie war es denn erstmal? Ist das Blindengeld denn damals wieder instand gesetzt worden mit den alten Regeln oder wie ging es dann weiter?
Also diese Demo wurde hier von den öffentlich-rechtlichen Medien ein bisschen aufgenommen, von der lokalen Presse so gut wie gar nicht zunächst. Das hat uns natürlich gewurmt. Und dann kam der Weserkurier, die einschlägige Tageszeitung, hier auf uns zu. Beziehungsweise nein, ich bin auf die zugegangen und dann haben die mir gesagt, ja, das haben wir verpennt, aber wir erhalten mit ihnen das Blindengeld. Das fand ich natürlich eine etwas provokante These, eine steile These. Aber sie haben dann wirklich in der folgenden Woche, an dem folgenden Samstag, massiv berichtet über blinde Menschen. Und dann gab es plötzlich ein Signal der Sozialsenatorin, wir sollten uns doch nochmal treffen und ob es nicht irgendwelche Möglichkeiten gäbe. Und schließlich und endlich hat es dann einen Kompromiss gegeben. Wir haben auf einen Teil des Blindengeldes verzichtet und zwar zugunsten der Gehörlosen. Weil immer das Argument auch war, die kriegen ja gar nichts und denen geht's ja auch schlecht. Und da ist ja auch durchaus was dran. Und was uns dann aber gelungen ist und was bis heute besteht, ist, wir haben zurück erkämpft die sogenannte Dynamisierung. Das heißt, das Blindengeld in Bremen wird jetzt jährlich an Rentensteigerungen angepasst seit 2001. Das gab es vorher schon, das war dann aber schon längere Zeit abgeschafft worden, auch in anderen Bundesländern. Und das gibt es auch heute längst nicht in allen Bundesländern. Aber wir haben damals gesagt, wenn wir schon auf Sachen verzichten, müssen unsere Mitglieder hier auch so den Eindruck haben, dass es vielleicht auch mal wieder aufwärts geht. Und das wurde dann tatsächlich so vereinbart. Und das war, glaube ich, schon ein Erfolg. Wir haben dann 2003 nochmal einen großen Krach nochmal hier gehabt. Da sollte es dann insgesamt abgeschafft werden, aber auch das konnten wir abwenden, das sogar ohne große Demonstration. Da haben wir kleinere Aktionen gemacht, über die auch man noch lange reden könnte, was ich jetzt nicht tun will. Aber es ging dann ja auch in den anderen Bundesländern los.
Gerade jetzt gibt es ja viele, viele, viele Sparvorschläge, wie man den Sozialstaat entlasten kann. Wir haben gerade eine Riesendebatte zum Thema Eingliederungshilfe. Es geht immer darum, das ist alles zu teuer. Was ist denn damals von der Bremer Senatorin oder vom Bremer Senat vorgebracht worden, das überhaupt zu machen? Warum brauchen wir dieses Blindengeld nicht mehr? Die müssen ja irgendein Argument gehabt haben.
Das Argument waren in erster Linie die leeren Kassen Bremens. Bremen ist wohl mit das hochverschuldetste Bundesland. Es ist nicht nur das kleinste, sondern das auch am weitesten verschuldete. Und das war ein Hauptargument. Und das andere Hauptargument war eine Verkennung der Tatsachen. Insofern, als man gesagt hat, na, es gibt ja doch die Blindenhilfe. Und da muss man vielleicht mal ausführen, was der Unterschied zwischen Blindengeld und Blindenhilfe ist.
Ja, mach das doch gerne mal eben.
Ja, die Blindenhilfe ist eine Bundesleistung, die steht im SGB 12, in Paragraph 72 genau genommen. Und die ist aber geknüpft an Einkommens- und Vermögensgrenzen. Und wer diese Grenzen überschreitet, bekommt diese Blindenhilfe nicht. Das Blindengeld ist eine Landesleistung. Jedes Bundesland hat so ein Gesetz. Das heißt nicht überall Blindengeldgesetz, aber es ist de facto überall eines. Und diese Leistung ist einkommens- und vermögensunabhängig. Das heißt, ich muss nicht nachweisen, wie viel Vermögen ich habe oder wie viel Geld ich verdiene, sondern ich kriege eine pauschale Leistung. Ist etwas, was wir ganz stark in den Vordergrund gestellt haben, weil wir gesagt haben, viele Menschen nehmen auch eher das Blindengeld, gerade ältere Menschen, die sich scheuen, ihre Verhältnisse offenzulegen, auch wenn sie möglicherweise Anspruch auf die Blindenhilfe nach dem Sozialgesetzbuch hätten, aber sind dann doch damit zufrieden, auch das pauschale Blindengeld zu nehmen, das ihnen es erspart, über Einkommen und Vermögen Auskunft zu geben.
Wir haben ja vielleicht auch Hörerinnen und Hörer von diesem Podcast, die selbst nicht blind, nicht sehbehindert, nicht betroffen sind. Wofür braucht man überhaupt Blindengeld? Wir reden hier seit 10 Minuten über eine Leistung. Vielleicht gibt es Menschen, die wissen gar nicht, was man damit macht und warum es das überhaupt gibt.
Es gibt ganz viele Punkte, in denen wir auch nach wie vor Unterstützung brauchen. Und diese Unterstützung ist nicht zum Nulltarif zu haben. Es sind Taxifahrten, es sind teurere Geräte beispielsweise. Im Elektronikbereich, insbesondere der Hilfsmittelbereich, ist für Blinde und Sehbehinderte ein Markt, der sehr klein ist und damit sind die Geräte auch teuer. Wir müssen uns auch öfter Hilfe suchen, die wir nicht immer nur umsonst bekommen können oder auch vielleicht nicht umsonst bekommen wollen, weil wir da für uns auch eine finanzielle Gegenleistung gern den Betreffenden erbringen wollen. Es sind Taxifahrten, weil gewisse Stellen auch in einer Großstadt nicht so ohne weiteres für uns erreichbar sind und so weiter und so weiter. Es gibt einen ganzen Katalog und der zeigt eigentlich auf, dass es diese Leistung geben muss, finden wir.
Es gibt ja noch einen anderen Aspekt dieser Demo, von der wir hier ausgegangen sind. Du hast selber erzählt und warst beteiligt auch an den Dingen, die in Folge passiert sind. Die Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe hat einen Schub bekommen durch diese Demo oder die Auseinandersetzung zum Thema Blindengeld. Wie war das damals? Was hat sich danach geändert?
Ja, es sind, glaube ich, zwei Punkte, die man da wirklich benennen kann und muss. Das allererste war, dass wir eine sogenannte Taskforce Blindengeld gegründet haben. Direkt nach dieser Demo und nach der ersten Auseinandersetzung, die es in Bremen gab. Und zwar im Hinblick darauf, dass wir gesagt haben, es ist absehbar, dass die anderen Bundesländer ähnliche Versuche starten werden. Und da müssen wir dann rechtzeitig zur Stelle sein und nicht erst kommen, wenn das Gesetz sozusagen schon fast verabschiedet ist. Das wurde dann auch in fast allen Bundesländern, naja, in den allermeisten wurde das dann auch wirklich virulent. Und da hat diese Taskforce, glaube ich, sehr gute Arbeit geleistet. Das war so eine Art Frühwarnsystem. Da wurde dann zusammengearbeitet, insbesondere mit den Bundesländern, die es dann gerade betraf. Und in dieser Taskforce waren Experten vom DBSV und vom DVBS vertreten. Und das andere war die Gründung des gemeinsamen Arbeitskreises Rechtspolitik, GAK genannt, den es auch seit 2001 gibt, der feiert also auch 25-jähriges Jubiläum, der von Seiten des DVBS initiiert wurde, aber eben auch zwischen DVBS und DBSV besteht, der sich in erster Linie mit aktuellen Gesetzgebungsverfahren und aktuellen Urteilen beschäftigt, die für unseren Personenkreis von Bedeutung sind. Also nicht in erster Linie oder nicht nur für mit Blindengeld, sondern auch mit allen anderen Sozialleistungen. Du hast ja einiges da eben schon genannt, zum Beispiel Eingliederungshilfe und so. Das ist ein Thema, was dieser GAK immer wieder behandelt. Der trifft sich immer nur virtuell, aber viermal im Jahr und hat ungefähr 10 Mitglieder. Ich muss jetzt nachzählen. Ich leite den seit 2020. Vorher hat ihn Otto Haug geleitet, langjährig und bewährt. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir hier eigentlich durch diese Blindengeld-Auseinandersetzungen in die Wege geleitet haben.
Du hast selbst gesagt, du leitest diesen Arbeitskreis. Du bist von Anfang an mittendrin in diesem, nennen wir es ruhig, Kampf. Was hat die Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe denn aus diesen Kämpfen lernen können?
Also ich denke mal, unsere Öffentlichkeitsarbeit ist extrem besser geworden. Wir haben sowohl, jedenfalls damals beim DVBS, aber auch beim DBSV jetzt wirklich Öffentlichkeitsarbeiter oder Arbeiterinnen gehabt. Und wir haben festgestellt in den verschiedenen Aktionen, dass es nicht reicht, nur einfach zu sagen, so Hände weg vom Blindengeld und wir brauchen diese Leistung, sondern es muss, wenn man Aktionen macht, auch etwas geben, das diese Aktionen interessant macht für die Öffentlichkeit, sowohl für die Presse, aber auch für die Politiker und Politikerinnen. Und da sind wir immer mehr zu Aktionsformen gekommen, die auch in gewisser Weise witzig waren. Also wir haben 2003 in Bremen Henning Schärf, dem damaligen Bürgermeister, als das Blindengeld nun wieder abgeschafft werden sollte, da haben wir ihm einen Orden verliehen, den großen Blindfischorden, bei einer größeren Veranstaltung, die in der Universität stattfand. Und das hat dann dazu geführt, dass wir wirklich bis in die NDR-Nachrichten kamen, was natürlich schon ganz schön war. Und in anderen Bundesländern hat es da auch ähnliche Geschichten gegeben. In Niedersachsen, wo das Blindengeld dann tatsächlich 2005 abgeschafft wurde, übrigens unter Ägide einer gewissen Frau von der Leyen, die damals Sozialministerin war. Und in Thüringen, wo es 2006 abgeschafft wurde, da hat es dann auch witzige Aktionen gegeben. Ich weiß, in Mecklenburg-Vorpommern hatten sie zum Beispiel bei einer Demo, die es dort gab, weil dort auch Abschaffungspläne virulent waren. Da haben die Verantwortlichen des Blinden- und Sehbehindertenverbandes beispielsweise eine blinde Kuh im wahrsten Sinne des Wortes gefunden und die wurde dann bei der Demo auch mitgeführt.
Wie sieht das denn heute aus? Hat sich die Sache beruhigt und alles läuft halbwegs?
Bislang ist es so, dass wir noch keine Anstalten bemerken, dass am Blindengeld wirklich ernsthaft gerüttelt werden soll. Ich glaube, das ist auch ein Erfolg unserer Arbeit in den letzten 25 Jahren, weil in den Ländern ziemlich klar ist, dass wenn man da an das Blindengeld, an das einkommens- und vermögensunabhängige Blindengeld rangeht, dass man sich da tendenziell ziemlich die Finger verbrennt. Man muss ja auch wissen, dass sowohl in Niedersachsen wie in Thüringen das Blindengeld ja auch wieder eingeführt worden ist. Es ist also tatsächlich gelungen, diese Leistung zurückzukämpfen. Und ich finde, das ist schon ein beachtlicher Erfolg, denn eine einmal abgeschaffte Sozialleistung zurückzubekommen, das muss man erstmal hinbekommen.
Ich habe im Vorfeld dieses Gespräches hier mal meinen Chatbot der Wahl Perplexity gefragt, erzähl mir mal zwei Seiten lang was übers Blindengeld. Und die KI wusste vor allem zu sagen, ja, eins der wirklich großen Probleme, und ich denke, da hat sie recht, die KI, ist, dass es in den einzelnen Bundesländern so unterschiedlich ist. Von wo bis wo geht es denn so? Es gibt ja doch sehr hohe und sehr niedrige Blindengelder in Deutschland.
Das ist in der Tat ein massives Problem. Es gibt beispielsweise in Nordrhein-Westfalen, aber dort auch nur für Menschen bis 60 Jahre, ein Blindengeld von sage und schreibe 909 Euro. Und in Schleswig-Holstein sind wir bei 325. Dort ist zwar eine maßvolle Erhöhung, vielleicht um 25 Euro geplant, aber mehr nicht. Also wer finanziell denkt, der muss eigentlich dringend, wenn er noch keine 60 ist, von Schleswig-Holstein nach Nordrhein-Westfalen ziehen. Der kriegt fast im Monat mehr als 550 Euro mehr. Ein wirklich merkwürdiger Zustand. Und es gibt auch andere Bundesländer, die bei etwa 790 Euro liegen. Das ist Bayern und das ist Hessen. Und andere Länder liegen bei 600. Hier in Bremen sind wir inzwischen dank dieser Dynamisierung bei 537 im Augenblick angekommen und bei der Rentenerhöhung ab Juli wird es auch ein höheres Blindengeld geben. Ich schätze mal, das wird so dann bei 560 Euro liegen. Aber ich habe ja eben schon gesagt, es gibt Bundesländer, da gibt es erstens keine Dynamisierung, die bleiben kleben an einem einmal festgelegten Betrag. Und wir haben Länder, in denen es nur bei 325 oder 350 Euro liegt. Das ist, also wie gesagt, Schleswig-Holstein habe ich schon genannt. Es sind aber auch Sachsen-Anhalt und Sachsen, die da völlig anders aufgestellt sind.
In Nordrhein-Westfalen haben wir zum Thema Spaltung, was du am Anfang erwähnt hast, ja auch ein sehr schönes Beispiel, dass Menschen über 60, die kriegen ein festgeschriebenes Blindengeld, was in etwa die Hälfte von dem ist, was dieser wunderbare hohe Satz von 909 Euro ist, der ist auch wirklich schön hoch, sag ich mal. Und der niedrigere Satz ist 473, da mögen andere Bundesländer sagen, das ist ja immer noch mehr als wir kriegen. Aber im Moment sieht es so aus, als bleiben diese 473 Euro für den Rest aller Zeiten immer gleich. Will heißen, die älteren Menschen, die es vielleicht ja auch mehr brauchen, weil sie nicht mehr so mobil sind, die werden sozusagen abgespeist. Und die jüngeren Menschen, die vielleicht die Aktivisten wären, trauen sich nicht dagegen, was zu machen, weil dann wird ihr höheres Blindengeld weggenommen. Kann man denn überhaupt was machen? Also gibt es juristisch, du bist ja Jurist, irgendeinen Hebel zu sagen, okay, wir müssen das mal vereinheitlichen, es wird langsam Zeit, wir gehen vors Bundesverfassungsgericht, Gleichbehandlung, bla bla bla. Keine Ahnung, was man da machen könnte. Wie sieht's aus? Wie schätzt du das ein?
Also, man muss einfach wissen, die Landesblindengelder sind freiwillige Leistungen der Länder. Die Länder können sie abschaffen. Das waren die Versuche, die es gegeben hat. Und eine Ungleichbehandlung, auch da haben die Länder, also das wäre Nordrhein-Westfalen, was du ja angesprochen hast, auch da haben die Länder einen Ermessensspielraum. Und es hat in Nordrhein-Westfalen und auch in anderen Bundesländern durchaus Klagen gegen das zu niedrige Blindengeld gegeben. Die Gerichte haben das eigentlich immer verworfen, haben gesagt, ne, das ist eine freiwillige Leistung, da kann das Land eigentlich tun und lassen, was es will, bis hin zur Abschaffung. Ein Argument, was wir bislang nie so wirklich verfolgt haben, worüber man vielleicht irgendwann noch mal nachdenken muss, ist, es gibt einen Grundsatz im Grundgesetz der gleichwertigen Lebensbedingungen in Deutschland. Aber wir wissen alle, dass das doch sehr, sehr unterschiedlich ist, ob du irgendwie auf dem Lande in Hintertupfing lebst oder in Frankfurt oder Berlin. Und wie weit das Bundesverfassungsgericht da bereit sein könnte, gerade in diesem Bereich Blindengeld, hier Pflöcke einzuschlagen, habe ich meine großen Zweifel. Ich glaube kaum, dass wir also in diesem Bereich Erfolg haben werden. Man muss allerdings eines berichten noch. In den 2010er Jahren, 2011 folgende, hat es Bestrebungen gegeben, diese Blindengeldleistungen als Bundesleistungen zu fordern. Das heißt, ein Bundesteilhabegeld sollte es heißen, weil es sollte auch nicht nur Blinde betreffen, sondern auch andere Behindertengruppen und würde dann vom Bund gezahlt werden, der ja schon im Sozialhilfebereich über das SGB XII zuständig ist. Das hat sich aber nicht verwirklichen lassen. Der DBSV und der DVBS haben sich eigentlich sehr stark dafür eingesetzt damals, weil wir gesagt haben, dann brauchen wir nicht mehr in 16 Hauptstädte fahren, wenn die abschaffen, sondern dann müssen wir nur noch nach Berlin. Aber da der Bund ja auch relativ pleite ist, ist es vielleicht durchaus besser, dass wir noch in den Ländern resortieren mit dem Blindengeld. Das hat sich also nicht durchgesetzt. Es hätte allerdings auch bedeutet, das muss man sagen, wenn es andere Behindertengruppen mit umfasst hätte, dass einige der hohen Blindengelder in den Ländern wahrscheinlich, wenn es so ein Bundesgeld gegeben hätte, etwas hätten abgeschmolzen werden müssen. Aber wir von den Verbänden aus haben gesagt, das würden wir schon hinnehmen, wenn sozusagen eine vereinheitliche Leistung dabei herauskommt. Denn wir werden ja auch immer wieder mit dem Argument konfrontiert, ihr kriegt das und was ist mit den anderen Behinderten? Haben die nicht auch einen Anspruch? Wobei das also auch unterschiedlich ist. Sehr viele Menschen mit Behinderung sind ja in der Pflegeversicherung, also die bekommen auch schon Geld. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die da immer noch relativ leer ausgehen oder ihre Aufwendungen nicht so ersetzt bekommen, wie es eigentlich notwendig wäre.
Es gibt ja neben dem Blindengeld, nur damit wir mal das vollständige Bild zeichnen, ja auch andere. Es gibt ja Sehbehindertengeld und Leistungen für Taubblinde. Wie sieht es da aus? Gibt es das bundesweit?
Auch das ist eine Länderleistung und die gibt es nicht in allen Bundesländern. Es gibt sie momentan in 7 Bundesländern. Gibt es ein Sehbehindertengeld, das auch wieder unterschiedlich hoch ist? Häufig sind es so 25% des Blindengeldes. Wir haben uns immer dafür eingesetzt, dass es auch in jedem Land ein Sehbehindertengeld geben muss. Aber da werden uns dann doch die leeren Kassen immer entgegengehalten. Gerne spricht man ja auch von knappen Kassen. Ich finde, die Kassen sind nicht knapp, bloß es ist nichts drin. Das ist eigentlich der Punkt. Mein Lieblingssteckenpferd. Aber da kommen wir leider auch nicht weiter in der jetzigen Finanzsituation, wahrscheinlich erst recht nicht.
Wie siehst du in die Zukunft, gerade bei den derzeitigen Einspardebatten, ist das Blindengeld momentan verschärft in Gefahr oder ist eigentlich alles gut und wir halten besser die Füße still?
Alles gut ist nie. Eine richtig massive Gefahr sehe ich im Augenblick nicht, aber es gibt immer wieder in verschiedenen Ländern, zum Beispiel auch Baden-Württemberg tut sich da immer hervor, der sogenannte Landkreistag, denn dort werden das Blindengeld ja über die Landkreise und Städte ausgezahlt. Ja, die möchten eigentlich immer wieder dieses einkommens- und vermögensunabhängige Blindengeld zur Strecke bringen, aber dringen damit bislang nicht durch. Was in den nächsten Jahren passieren wird, also meine Glaskugel reicht da nicht so richtig aus, um das wirklich zu sagen. Wenn sich die Finanzkrise der öffentlichen Hände weiter verschärft, kann man durchaus damit rechnen, dass auch Anforderungen an das Blindengeld entweder im Wege einer Abschaffung oder im Wege einer Kürzung auf uns zukommen können. Also es wird sinnvoll sein, da sehr wachsam zu sein. Und in einigen Bundesländern wird man auch, das tun beispielsweise gerade die Schleswig-Holsteiner, massiv darauf drängen, dass das Blindengeld nicht auf diesem Stand von im Augenblick dort 325 Euro stehen bleibt. Und sozusagen die Frage zu beantworten, Füße stillhalten oder nicht, ich nehme ein anderes Beispiel. Es wird dann ja auch öfter gesagt, wir wollen keine schlafenden Hunde wecken, aber es gibt keine schlafenden Hunde. Die Hunde sind durchaus wach. Die Länder wissen schon sehr genau, was sie da ausgeben und welche Probleme es gibt. Und es kann immer wieder sein, dass dort Bestrebungen sind, hier uns ans Portemonnaie zu gehen. Und ich glaube, man kann dann, also ich würde sagen, Nordrhein-Westfalen, man müsste wirklich mal ernsthaft überlegen, ob nicht die über 60-Jährigen jedenfalls mit einer Erhöhung ihres Betrages rechnen müssen. Das kann eigentlich nicht richtig sein. Aber wie gesagt, rechtlich ist es weniger einfach. Man muss dann politisch, moralisch und wie auch immer agieren. Aber dafür würde ich mich vom Prinzip her schon aussprechen.
Würdest du denn mal zusammenfassend sagen, auch mit Blick auf den Anfang unserer Folge hier, hat die Protestwelle von damals und die Folgen in der Selbsthilfe dazu geführt, dass wir heute da sind, wo wir sind, und wären wir sonst vielleicht viel schlechter? Also mal auch ein bisschen Mut machen dafür, dass es sich lohnt, sich in diesem Feld auch zu engagieren?
Definitiv ja. Der DVBS hat ja über seine Selbsthilfetage, die er immer zu seinen Mitgliederversammlungen veranstaltet, das schöne Motto gestellt, Selbsthilfe lohnt sich. Und ich glaube, ohne unsere Verbände gäbe es heute wahrscheinlich nur noch ein sehr marginales Blindengeld oder überhaupt keines mehr. Man würde wahrscheinlich nicht die Sozialleistung abschaffen, aber deren Probleme habe ich ja geschildert, einkommens- und vermögensabhängig mit Nachweispflichten und so weiter und so fort. Und ich kann nur dafür werben, auch den Verbänden die Treue zu halten und zu ihnen zu kommen. Denn nur dann, wenn wir mit einer solidarischen Gemeinschaft unsere Selbsthilfe weiter betreiben, können wir auch davon ausgehen, dass diese Leistung weitestgehend erhalten bleibt.
Das war der DVBS-Podcast für heute. Uwe, ich danke dir für diesen Einblick in die Historie und in die aktuelle Situation zum Thema Blindengeld. Ich verabschiede mich für den DVBS-Podcast und mein Name ist Matthias Klaus.